Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
Und ich bin Nelly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute tauchen wir endlich mal wieder in die Adelswelt ein. Charlène und Albert von Monaco wirken gerade inniger denn je. Das hat auch was mit ihrem Sohn Jacques zu tun, für den das Fürstenpaar jetzt besonders zusammenhalten muss. Wie Charlène dadurch aber auch ihr Lächeln zurückgewinnt, darüber spreche ich mit meiner Kollegin aus dem Adelsressort, Antonia Barbarino.
Bevor wir aber auf die Monegassen blicken, schauen wir erstmal, was in der Welt der Promis sonst noch so los war. Werbung. Bunte Spotlight. Zum 67. Mal fand die Grammy-Verleihung in Los Angeles statt. Es ist ja der wichtigste Musikpreis der Welt. Und man wusste erst gar nicht, ob es wirklich stattfinden wird, weil wir haben es ja die letzten Wochen mitbekommen. Es war ja diese schlimme Feuerkatastrophe rund um Los Angeles und ganze Gegenden wurden zerstört. Und natürlich war keiner da wirklich in Feierlaune und diverse Preisverleihungen wurden auch abgesagt. Aber zum Glück haben die Grammys stattgefunden und wir haben wieder ein bisschen Glamour gesehen, diverse Stars. Also es war wirklich schön zu sehen und vor allem war es auch eine sehr emotionale Veranstaltung, weil natürlich hat niemand das Feuer vergessen. Alles stand im Zeichen dieses Feuers. Es wurden Spenden gesammelt, über 7 Millionen $ kamen an dem Abend zusammen. Und natürlich haben sich auch alle Stars in ihren Dankesreden bei der Feuerwehr bedankt. Es wurden Werbespots eingespielt und die Feuerwehr bzw. Vertreter der Feuerwehr waren auch vor Ort. Sie standen einmal auf der Bühne und haben den Preis für das beste Album des Jahres übergeben. Und das war natürlich ein ganz besonderer Moment.
Ja, du hast gerade den emotionalen Aspekt angesprochen und ich fand auch, der ganze Abend stand im Zeichen der großen Gefühle. Es gab viele Auftritte, die mich auch sehr berührt haben. Zum Beispiel auch, als Shakira ihren Preis entgegengenommen hat. Die hat ja ihr Album für das beste Latin-Pop-Album des Jahres entgegengenommen und sie war mit ihren beiden Söhnen da. Die hat man im Vorfeld gesehen, also als ihr Name dann verkündet wurde. Und das hat einen einerseits gefreut, diesen familiären Zusammenhalt zu sehen, weil Shakira ja eine ganz schwierige Zeit hatte mit nach ihrer Scheidung von dem Fußballer Piqué, der ja auch ganz schnell wieder mit einer anderen Frau zusammen war.
Und sie betrogen hat.
Und sie betrogen hat, was sie ja auch in ihrem Album verarbeitet hat. Und genau für dieses Album hat sie dann eben den Preis gewonnen und auch, wie sie dann auf die Bühne gegangen ist, hat sie ganz tolle Worte gesagt, nämlich sie hat ihren Preis gewidmet an all ihre migrantischen Schwester und Brüder in den USA, die jetzt natürlich gerade nicht so eine tolle Zeit dort erleben durch die neue Regierung unter Donald Trump. Und ich glaube, das hat einfach sehr viele Leute ermutigt und bestärkt und war ganz wichtig, dass diese Worte gehört wurden. Aber Shakira war ja auch nicht die Einzige, die mit ihrer Family da war, natürlich auch Beyoncé. Und die hat ja auch 2 Grammys entgegennehmen dürfen, unter anderem für das beste Country-Album, was ja auch überrascht hat. Und da hat man auch gesehen, sie ist mit ihrem Mann Jay-Z und ihrer Tochter Blue Ivy da. Und ja, über Blue Ivy wird ja auch gerne mal geredet, weil die überrascht natürlich auch immer mit ihrem Look. Die ist gerade mal 13 und sieht sehr erwachsen aus, muss man sagen. Also immer sehr gut geschminkt. Ich wäre froh, wenn ich mich so gut schminken könnte. Und sie hatte so ein Bustier-Kleid an, wo man auch sagt, vielleicht ein bisschen zu freizügig für eine 13-Jährige. Ich weiß nicht, hast du auch ein paar Diskussionen darüber mitbekommen?
Ich habe es gesehen. Ich meine, ich finde natürlich, jeder darf anziehen, was er will. Und wenn für die Mutter und den Vater das fein ist, ist es ja auch okay. Aber niemals würde ich denken, dass Blue Ivy 13 Jahre alt ist.
Ja, ist schon immer ein Schock, ja.
Sie sieht aus wie eine 25-Jährige und ich finde, sie hat auch schon so diese Attitude ihrer berühmten Eltern übernommen. Wie sie immer guckt, diesen Blick, so sie, ihr ist alles egal, was die Leute denken. Sie will den großen Auftritt, ne? Sie weiß schon, dass alle Leute auf sie gucken und das gefällt ihr auch. Also sie hat keine Angst, also sie ist jetzt kein Hascherl, was sich hinter ihren berühmten Eltern versteckt, sondern sie will die Aufmerksamkeit.
Ja, ich bin mal gespannt, ob sie auch irgendwann mal da ihren großen Auftritt auf der Bühne auch hat.
Für Beyoncé sind die Grammys natürlich wie nach Hause zu kommen. Ne? Ich meine, sie war 99 Mal nominiert, das muss man erstmal schaffen und hat jetzt bevor dieser Veranstaltung, hatte sie schon 32 Grammys. Also
irre. Ja, du hast gerade schon angesprochen, es ist für manche wie ein Nachhausekommen und das war es, glaube ich, auch für Taylor Swift. Die ist da auch ein viel gesehener Gast. Die ist aber verwunderlicherweise ganz leer ausgegangen, auch wie ihre Kollegin Billie Eilish. Den hatte man, glaube ich, mehr Preise zugetraut. Auch viele haben es ihnen natürlich gewünscht. Aber das haben die beiden sich auch nicht anmerken lassen. Also beide haben eine super Show trotzdem abgeliefert. Okay, Billie Eilish war ganz am Anfang dran. Also der hätte man es sowieso nicht anmerken können. Aber auch Taylor Swift, als sie dann auf der Bühne stand und Laudatio gehalten hat, bestens gelaunt, super Stimmung gemacht. Ja, und hat sich einfach sichtlich wohlgefühlt.
Ihr Look war wahnsinnig cool und sexy. Sie trug ja so ein eng anliegendes Kleid mit einer Corsage von Vivienne Westwood. Und es war ja rot und voller Glitzersteine. Also sie dachte sich schon so, hey, I'm back und ich zeig euch so, ich bin nicht mehr dieses kleine süße Mädchen von nebenan.
Ja, aber der Look war ja nicht nur Hammer, sondern er hatte ja auch noch ein ganz tolles Detail. Nämlich trug sie ja unter ihrem Kleid so ein Oberschenkel Beinband, also kein Armband, sondern ein Beinband, würde man sagen, mit einem raffinierten Anhänger, nämlich mit einem kleinen T. Und das stand natürlich für ihre große Liebe, für Travis Kelce. Und wahrscheinlich war sie auch ein bisschen gut gelaunt, weil sie viel an ihn gedacht hat. Und mit ihm hat sie ja auch ganz tolle Pläne, wie du weißt.
Ja, sie besitzt ja ein wunderschönes Traumhaus auf Rhode Island. Das hat sie 2013 gekauft. Und das baut sie gerade um für 1,6 Millionen Euro. Sie will nämlich dort ihre gemeinsame Zukunft mit Travis planen bzw. verbringen. Und ja, jetzt baut sie da gerade ein neues Schlafzimmer an, ein großes neues Bad, weil natürlich ist ihr Wunsch, dass sie bald eine Familie gründet. Und deswegen möchte sie natürlich alles so schön wie möglich für ihn gestalten.
Ja, wir haben jetzt vor allem die schönen Momente, die Highlights angesprochen. Und was man auch ein bisschen raus hat, es war ein Grammy der Frauenpower. Also vor allem auch, weil in der Albumkategorie waren eigentlich nur Frauen nominiert. Dann hat eben Taylor Swift diese Energy da reingebracht. Und also als ich das gesehen habe, habe ich mich irgendwie auch gleich bestärkt gefühlt als Frau. Also es war wirklich eine tolle Stimmung. Jetzt aber auch mal zu den weniger bestärkenden Momenten oder auch etwas schockierenden Momenten. Und das war natürlich der Auftritt von Kanye West und seiner Frau Bianca Censori auf dem roten Teppich. Sie kamen da an, sie hatte erstmal so einen schwarzen Pelzmantel an, dann hat er ihr irgendwas zugeflüstert, woraufhin sie diesen Mantel sinken ließ und darunter, ja, sie hatte was an, aber es war eigentlich nur eine Illusion. Es war so ein ganz dünnes, durchsichtiges Netzkleid, unter dem sie praktisch nackt war. Und man geht auch davon aus, also es wurde viel im Internet analysiert, diese Sequenz sozusagen, die da übertragen wurde. Und da haben eben Lippenleser analysiert, dass er wahrscheinlich zu ihr gesagt hat, so, jetzt mach mal eine Show und zieh dich aus, so ungefähr. Und ja, ich finde, das hatte was doch sehr Beklemmendes.
Ja, man macht sich eigentlich nur Sorgen um diese Frau. Ich weiß nicht, wenn man gerade diese Vergangenheit dieser Frau beobachtet hat, dann sieht man ja, dass sie wirklich, bevor ihrer Beziehung zu Kanye, ein ganz anderer Mensch war. Sie sah ganz anders aus, sie hat sich anders verhalten und ich habe das Gefühl, diese Beziehung ist ganz toxisch und ungesund. Und er hat ja auch wirklich einen Tag später was gepostet auf Instagram und hat irgendwie so gepostet, oh, my wife Bianca
ist die meistgegoogelte Person
und wie geil das eigentlich ist. Und das will er ja. Er will Aufmerksamkeit und ich glaube das schon, dass er zu ihr gesagt hat, hey, jetzt legst du mal einen Auftritt hin. Ne? Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Rambazamba. Also so ganz gesund ist es nicht. Und irgendwie hat man ja auch das Gefühl, das hat so Tradition bei Kanye West. Er will irgendwie immer ein bisschen negativ auffallen.
Manche wollen das ja auch als Kunst sehen, aber ich finde es schwierig, das als Kunst zu sehen, wenn es eben nicht so scheint, als sei das aus der Frau selbst heraus ihre Kunst, sondern eben unter der Anleitung eines Mannes. Also, und dann sie auch noch als Objekt irgendwie ein bisschen austauschbar scheint. Also,
ja,
dass
ganz
er,
schlimm.
Weil er ja mit mehreren Frauen schon solche Auftritte hatte. Und dann erscheint es doch weniger als die Idee oder die Kreation der Frau, die jetzt gerade diesen nackten Auftritt hinlegt. Und das ist halt das, was dann irgendwie, ja, irritiert.
Ja, aber so oder so, es waren mal wieder spektakuläre, glamouröse Grammys und wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr.
Ja, wir sprechen heute endlich mal wieder über unsere Lieblingsfürstin, Charlène von Monaco. Nachdem die sich viele Jahre lang mit ihrer Rolle als Fürstin sehr schwer getan hat, gewinnt sie gerade wieder ein bisschen an ihrer früher so fröhlichen Ausstrahlung. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber vor ihrer Ehe mit Albert hatte sie die tatsächlich. Und dass sie gerade ihr Lächeln wieder gewinnt, ist gar nicht so selbstverständlich, denn es liegen so einige Krisen hinter ihr. Zu denen kommen wir natürlich auch gleich, aber ein aktuelles Highlight ist eben, Charlène und ihr Ehemann Fürst Albert scheinen gerade sehr aktiv an ihrer Beziehung zu arbeiten. Und das tut ihr sichtlich gut. Warum sie und ihr Ehemann jetzt vor allem für ihren Sohn Jacques zusammenhalten wollen, das weiß meine liebe Kollegin Antonia Barbarino. Daher herzlich willkommen, liebe Antonia. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, Lilly.
Ja, wir haben es gerade schon gehört. Charlène, eigentlich bekannt für ihr mürrisches Gemüt, sah man bei öffentlichen Auftritten zuletzt eher glücklich strahlen, vor allem in Anwesenheit ihres Mannes Albert. Und das Paar hat auch das Jahr ganz im Zeichen der Liebe begonnen. Erzähl uns doch mal bitte, liebe Antonia, was sie so getrieben haben.
Genau, also die Fürstenfamilie verbrachte Silvester und die Neujahrstage in einem relativ abgelegenen Skigebiet in Italien, und zwar heißt es Limone Piemonte. Das liegt auch in der gleichnamigen Provinz Piemont. Und das Skigebiet trägt immerhin den Namen Die Königin der Alpen.
Wow.
Ja, also da kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie malerisch es dort ist. Ja, und da haben sich die vier, also Albert, Charlène, die Zwillinge Jacques und Gabriella, haben sich da gut gehen lassen. Die waren in einem Chalet, was so inspiriert war vom amerikanischen Wilden Westen. Also alles so ziemlich rustikal tatsächlich eingerichtet mit so Kuhfellen und Bildern von amerikanischen, ja, Ureinwohnern an den Wänden. Und die wollten sich da eben was Gutes tun. Albert und Charlène suchen vor allem für ihre Kinder immer etwas ganz Besonderes aus. Also die wollen denen zumindest einmal im Jahr so das Gefühl von einer normalen Kindheit geben. Die waren zum Beispiel letztes Jahr an Silvester im Disneyland in Florida.
Nochmal zur Einordnung, wie alt sind die Zwillinge Jacques und Gabriella?
Die beiden sind jetzt 10 Jahre alt.
Ja, du hast uns auch gerade schon vor Augen geführt, wie schön es in diesem Chalet aussah. Und ich glaube, seit jeder die Serie Yellowstone mit Kevin Costner gesehen hat, ist es der Wunsch von jedem Mal, in so einem Western-Ambiente ein bisschen Zeit zu verbringen. Und für Kinder ist es natürlich besonders aufregend. Jetzt war dieser Ort aber, glaube ich, auch kein zufällig ausgewählter, sondern der hat eine ganz besondere Bedeutung auch für das Paar, oder?
Also die beiden sind ja begnadete Sportler und vor allem Albert ist leidenschaftlicher Wintersportfreak. Und so waren die beiden eben auch 2006 bei den Olympischen Winterspielen, die in Turin stattfanden. Und da gab es eben auch einige Wettkämpfe, die eben in diesem Skigebiet Limone Piemonte ausgetragen wurden. Und damals gaben sie sozusagen ihr Debüt als Paar. Also sie wurden da zum ersten Mal als Paar fotografiert und hurtelten da ganz verliebt bei der Eröffnungsfeier auf der Tribüne.
Wenn Sie jetzt also an diese alten Zeiten, an diese romantischen Momente anknüpfen, glaubst du, wir dürfen darauf hoffen, dass Sie gerade wieder sehr glücklich miteinander werden?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und man muss dazu sagen, dass dieses Chalet eine ausgezeichnete Kinderbetreuung hat. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die zwei auch genug Zeit für Zweisamkeit hatten.
Ganz wichtig.
Und jeder weiß ja vermutlich, was es so mit den Schmetterlingen im Bauch macht, wenn man wieder an einen Ort zurückkommt, wo man sich verliebt hat. Und man muss dazu sagen, die beiden haben ja auch schon so viel zusammen durchgemacht. Also 2011 gab es ja diese Märchenhochzeit, dann wurden kurze Zeit später ihre Kinder geboren und damit eben auch der zukünftige Fürst von Monaco. Aber Albert hat ja auch noch zwei uneheliche Kinder, nämlich die Jasmine Grimaldi, die mittlerweile schon 32 Jahre alt ist, und den Alexandre Grimaldi, der ist 21 Jahre alt. Und vor allem der macht der Familie immer wieder das Leben schwer, weil er einfach mehr ins Rampenlicht möchte und auch schon in einem Interview mal angekündigt hat, dass er mehr Einfluss im Fürstentum bekommen möchte. Und ja, Charlène musste sich auch so ihren Platz erkämpfen und musste erstmal rausfinden, mit wem kann sie befreundet sein und wer sind eher so ihre, ja, Rivalinnen. Und dazu gehört auch, muss man sagen, Caroline von Hannover, also die Schwester von Albert. Die soll gar nicht gut auf Charlène zu sprechen sein, weil zum Beispiel alle Grimaldi-Erbstücke jetzt von Charlène und Albert zu zweit verwaltet werden und sie eben auch um ihren Einfluss bei ihrem Bruder bangt, weil er immer sie eigentlich um Rat gefragt hat und jetzt ist es natürlich immer mehr Charlène gewesen.
Und hat Charlène auch Verbündete dann?
Das ist zum einen Stephanie, eben die andere Schwester von Albert, die ihr vor allem während ihrer Krankheit sehr beigestanden hat und auch in einem gewissen Skandal, über den wir gleich noch reden, nicht so gut weggekommen ist. Deswegen haben die da beide so im selben Boot gesessen. Und dann ist da eben noch Charlotte Casiraghi, also die Tochter von Caroline von Hannover, mit der sich Charlène vor allem seit letztem Jahr sehr gut versteht. Die beiden Frauen haben irgendwie ähnliche Tiefen im Leben durchgemacht und wollen jetzt eben auch zusammen für das Fürstentum kämpfen.
so mit ähnlichen Problemen sind die Probleme mit Männern vermutlich gemeint, oder? Schwierige Beziehungen.
Probleme mit Männern, Probleme in einer royalen Familie und so weiter und so fort.
Ja, dass es jetzt so gut läuft, das ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Und was der Schlüsselgedanke für die beiden gewesen sein könnte, der ihnen half, ihre Ehe jetzt zu retten, darüber sprechen wir auch gleich. Aber zuerst mal wollen wir uns daran erinnern, warum diese Rettung nötig war. Denn ihre Beziehung haben so einige Krisen belastet, unter anderem Charlenes Krankheit. Was war da los im Frühjahr 2021?
Die Fürstin war 2021 im Frühjahr in ihrer alten Heimat zu Besuch in Südafrika und erkrankte da wohl an einer sehr schweren HNO-Infektion, musste sich da mehreren schweren Eingriffen unterziehen. Man weiß aber bis heute nicht tatsächlich, was genau da passiert ist. Und erst nach einem halben Jahr kehrte sie zurück wieder nach Europa, also nach Monaco. Also sie war da quasi monatelang getrennt von ihrem Mann und ihren Kindern vor allem. Also da kann man sich nur vorstellen, wie schlimm das ist für eine Mutter. Und dann ging es aber sogar direkt weiter für einen Aufenthalt in einer Reha-Klinik am Genfersee in der Schweiz. Und erst im März 2022 kam sie dann letztendlich in den Palast zurück. Also sie musste da sowohl psychisch als auch physisch eine sehr schwere Zeit durchgemacht haben. Sie war ja früher Leistungsschwimmerin und hat auch in einem Interview mal gesagt, dass sie seitdem nicht mehr so ihre vor allem sportlichen Leistungen wie früher abrufen kann.
Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut an diese Zeit, vor allem, weil man ja damals nicht wusste, wann kommt sie endlich wieder. Das war dann auch für uns ein langes Ausharren und du hast es angesprochen, es muss für sie als Mutter sehr schlimm gewesen sein, aber natürlich ja auch für ihre Kinder. Und umso mehr hat man sich dann eben mitgefreut, als es dann hieß, Charlene kommt nach Hause. Aber das war ja nicht die einzige schlimme Phase. 2023 folgt ein Riesenskandal um einen ihrer religiösen Berater, oder?
Die Monegassen sind ja bekanntlich streng katholisch und umso schockierender war es, dass ein enger Vertrauter und religiöser Berater von Charlene, nämlich der Pater William McCandless, in einen Kinderpornografieprozess verwickelt war. Man muss dazu sagen, es muss für Charlene wirklich ein Schock gewesen sein, weil er war ihr Beichtvater und einer der ersten, der die Zwillinge auch nach der Geburt irgendwie ja auf den Arm genommen hat und auch für ihren Bruder Gareth Whitstock ein enger Vertrauter war. Er wurde dann auch tatsächlich schuldig gesprochen, 2023 eben wegen des Versuchs des Zugriffs mit der Absicht, Kinderpornografie anzusehen. Und er wurde dann somit zu 3 Jahren und 1 Monat Gefängnis sowie einer Bewährungszeit von 15 Jahren verurteilt.
Du hast gerade gesagt, es war ein Riesenschock für die Familie, aber hat sie sich dann dazu auch mal geäußert?
Also die Familie hat sich dazu nicht geäußert. Es war so, dass eine Freundin tatsächlich von Charlene in dem Prozess noch mit beteiligt war, die weiterhin für ihn eigentlich positiv ausgesagt hat. Und William McCandless hat sich im Nachhinein dann entschuldigt bei seiner Familie, seinen Freunden und eben auch bei jedem, der ihm jemals vertraut hat. Also da könnte man schon davon ausgehen, dass er eben auch die monegassische Fürstenfamilie damit gemeint hat. Und er hat ja auch immer wieder versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, aber da wurden dann natürlich alle Brücken eingerissen.
Und bittererweise konnte sich die Fürstenfamilie auch davon nicht lange erholen, denn schon bald tobte ein neues Monaco-Beben, wie wir es immer so schön bei uns nennen, nämlich die Enthüllungen des ehemaligen Finanzberaters des Fürsten, Claude Palermo, letztes Jahr. Was war da los?
Ja, also man merkt schon, es geht wirklich Schlag auf Schlag. Da kommt überhaupt kein Frieden irgendwie in das kleine Fürstentum. Der Claude Palermo war, wie du schon gesagt hast, auch ein sehr enger Vertrauter von Albert. Und aufgrund von Korruptionsvorwürfen war Albert dann gezwungen, sich von einigen seiner Mitarbeiter zu trennen. Und somit kündigt er eben auch dem Claude Palermo. Dann sind eben die Notizbücher von diesem Palermo aufgetaucht, wo er intimste Geheimnisse über die Familie halt jahrelang aufgeschrieben hat. Und da ist natürlich ein Skandal nach dem anderen irgendwie hochgeploppt. Also zum Beispiel kam Charlene überhaupt nicht gut dabei weg. Die wurde als extrem verschwenderisch dargestellt. Also sie bekam anscheinend von Albert so 1 Million Euro im Jahr und das hätte ihr wohl nicht gereicht für ihr Leben. Dann sollen auch manche Papiere von den Palastmitarbeiter nicht ganz sauber sein, also die hätten anscheinend keine Aufenthaltserlaubnis gehabt. Dann, für Charlene natürlich besonders bitter, soll Albert immer noch seiner Ex-Geliebten Zuwendung gemacht haben und es soll auch eine geheime Wohnung geben, die Albert finanziert hat. Genauso wie kam eben in den Notizbüchern heraus, dass es extrem viele Konten von Albert gibt, von von denen er eben alle seine Geschäfte steuert. Und die Firmen der Grimaldis sind auch in den Panama Papers aufgetaucht. Also wirklich eine sehr, sehr dunkle Zeit in Monaco.
Ja, das klingt nach einer wirklich harten Zerreißprobe, dem das Paar in dieser Zeit ausgesetzt war. Aber überraschenderweise ging es, so sah es für die Öffentlichkeit zumindest aus, ab dieser Zeit zwischen Chalaine und Albert wieder mehr bergauf, als ob gemeinsame Feinde sie irgendwie zusammengeschweißt hätten. Oder wie erinnerst du dich daran?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Chalaine natürlich unglaublich sauer auf Albert auch gewesen sein muss, dass es eben jetzt alles rauskam und das, wie sie eben auch dargestellt wurde natürlich. Und dass er eben noch die Boutique von seiner Ex-Geliebten Nicole Coste mitfinanziert hat, die ja auch mit ihm zusammen einen gemeinsamen Sohn hat. Also die beiden haben sich dann wieder zusammengefunden und das hat man dann auch gesehen. Letztes Jahr im Juni zum Beispiel waren die beiden beim Grand Prix in Monaco bei dem Formel-1-Rennen und da waren die wirklich wie ausgewechselt, haben die ganze Zeit geturtelt, sich umarmt. Als Albert so eine Freudenträne vergießen musste, weil er sich so über den Sieg des monegassischen Formel-1-Fahrers gefreut hat, hat Charlene ihn getröstet. Also das waren wirklich sehr süße Szenen und ja, seitdem geht's eigentlich wieder bergauf.
Ja, du hast es gerade eigentlich schon angedeutet. Der Grund, warum es sich lohnt, sich zusammenzuraufen, sind die Kinder. Und da gibt es vor allem eines, das ist der kleine Jacques, der diesen Zusammenhalt besonders zu brauchen scheint. Warum gilt er denn so ein bisschen als das Problemkind der Grimaldis?
Ja, wir haben es ja gerade schon gehört, Jacques ist ja auch gerade erst 10 Jahre alt. Trotzdem sind bei jedem öffentlichen Auftritt die Augen natürlich auch auf ihn gerichtet, weil er wird der zukünftige Fürst werden, er ist der Thronfolger. Und ja, es gab eben in der Vergangenheit Momente, wo es so gewirkt hat, als wäre Jacques eben seiner Zukunft und der Last, die er halt jetzt schon eigentlich mitträgt, nicht gewachsen. Also er wirkt bei diesen Events eher so ein bisschen desinteressiert, auch sehr verunsichert, als würde er sich eben überhaupt nicht wohlfühlen. Und Charlene hat selber mal letztes Jahr über ihre Kinder gesprochen und auch den Unterschied zwischen den beiden betont. Und da hat sie eben gesagt, dass Jacques abwartend sei, er ist eher reserviert, er ist von Natur aus eher ruhig. Und die Unterhaltungen mit Jacques und Gabriella sind so unterschiedlich wie die Zeit, die ich mit ihnen verbringe. Also die beiden Kinder, obwohl sie Zwillinge sind, haben ganz verschiedene Bedürfnisse und Charakterzüge. Und umso wichtiger ist es eben, Charlene, dass sie da einmal im Jahr diese tollen Urlaube machen, wo er auch einfach nur ein Kind sein kann. Und ich glaube, das hilft ihm da auch, sich vorzubereiten auf seine Rolle.
Wir haben gerade von Urlauben gehört, aber wie ist es denn so im Alltag? Leben die eigentlich alle zusammen im Palast in Monaco?
Also genau, die leben alle zusammen im Palast. Die haben natürlich alle noch ihre Sommerresidenzen und Ferienhäuser. Und es gab auch mal das Gerücht, nachdem Charlene in der Reha-Klinik in der Schweiz war, dass sie sich so ein Häuschen in den Alpen ja kaufen wollen würde. Das wurde dann aber nicht weiter fortgeführt, also das hat sie nicht gemacht. Und ja, so leben die eben in dem Palast, natürlich nicht zu viert, sondern mit einer Reihe von Angestellten. Und ja, man muss ja dazu sagen, Monaco ist ja ein relativ kleines Land. Das heißt, ja, die stehen schon ständig eigentlich unter Beobachtung und versuchen aber trotzdem gleichzeitig natürlich ihre Privatsphäre auch zu wahren. Und deswegen nochmal, um auf den Urlaub zurückzukommen, ist es, würde ich sagen, umso wichtiger, dass da die Kinder auch mal aus diesen Räumlichkeiten herauskommen, die Natur sehen und die Natur auch erfahren können, ohne dass ständig Reporter denen nachlaufen oder Schaulustige da dabei sind. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und das machen die schon ganz gut.
Und das Schöne ist ja auch zu sehen, indem sie jetzt aufeinander zugegangen sind, weil sie sich ja eben auch um ihre Kinder sorgen, dabei scheinen sie gemerkt zu haben, dass sie eigentlich doch ganz gut miteinander zurechtkommen und auch gemeinsam Spaß im Urlaub zusammen haben. Und ja, deswegen sieht man jetzt Charlene glücklich wie nie. Würdest du das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, wie du auch schon gesagt hast, ihre Kinder, sie würden alles versuchen, sie zu schützen, für sie da zu sein und ihnen so das Leben trotzdem so angenehm wie möglich zu gestalten. Und wenn man da ein gemeinsames Ziel hat, dann schweißt es einen natürlich als Paar auch viel mehr zusammen.
Ja, dann bin ich mal gespannt auf den Grand Prix im Sommer. Allerspätestens dann werden wir die beiden wieder zusammen sehen und ihnen wahrscheinlich auch anmerken, wie ihre Beziehung so läuft. Und damit auch ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen, liebe Antonia. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder da bist. Hoffentlich auch mit einer schönen Liebesgeschichte.
Ich sag danke und freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.
Werbung. Stars und Sterne.
Schon wieder endet eine große Liebe. RTL-Moderator Daniel Hartwig überraschte uns diese Woche mit seiner Scheidung. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie sie ihm beim Ordnen seines neuen Lebens beiseite stehen. Daniel Hartwig wird am 18. August 47 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Löwe. Und in diesem Zeichen steht seit November 2024 Planet Mars, der das Lebenstempo beschleunigt. Dass es da drunter und drüber gehen kann, dürfte also nicht überraschen. Tatsächlich dürfte Daniel Hartwig seit November eine Phase der verunsichernden Verhältnisse erlebt haben. Schließlich gab er gerade bekannt, dass er und seine Noch-Ehefrau Hanna bereits im Sommer letzten Jahres ihre Beziehung beendet hätten. Die erste Advents- und Weihnachtszeit als getrennte Eltern von drei Kindern war bestimmt eine besonders große Herausforderung. Aber der Löwemann muss sich nicht sorgen, der Frühling kommt schneller als er denkt und bringt die ersehnte Frische. Und vor allem Singles haben dann beste Chancen, wieder neue Liebesbande zu knüpfen. Und beruflich muss er sich sowieso nicht sorgen. Jupiter steht günstig und schickt Löwen im Februar jede Menge Inspiration. Sie sind außerdem richtig gut in dem, was sie tun. Spätestens ab dem 21. Februar werden das auch alle sehen, wenn Daniel Hartwig wieder Let's Dance moderiert. Unser kosmischer Tipp diese Woche lautet: Ihr Erfolg gepaart mit Ihrer Scheidung rufen Neider auf den Plan. Lästereien werden sich daher nicht vermeiden lassen. Versuchen Sie daher nicht, die verbalen Attacken persönlich zu nehmen. Sie können selbst auch gut austeilen. Wehren Sie sich jetzt also mit einem charmanten Lächeln. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Ja, und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Jeden Donnerstag, Bunte Menschen, der Promi-Podcast.